muss es wohl so nennen, Krisengipfel. Jetzt gibt's noch hier ein kleines Rückkopplung. So, also nochmal, herzlich willkommen zu diesem erneuten Krisenbürgerclub. Die jagen ja im Moment oder in diesen Jahren unsere Agenda. Herzlich willkommen, Herr Stein, der heute unser Impulsgeber ist. Aber ich freue mich darauf, dass und auch darüber, dass doch auch weitere Akteure und Akteurinnen aus der Stadtgesellschaft dabei sind, die sicherlich was zu diesem Thema sagen können. Das Thema ist die Energiekrise, aber hier konzentriert auf unsere lokale Situation. Wie betrifft es unsere Stadt? Wie betrifft es unsere Stadtgesellschaft? Was macht und was kann die Stadt tun? Was kann auch die Belkaf, der lokale Versorger, machen? Und was können natürlich auch wir als Bürger tun? Nicht nur, um jetzt die akute und direkte Energiekrise zu bewältigen, sondern auch alles das, was daraus folgt, nämlich die sozialen und sonstigen möglichen Verwerfungen. So viel der Vorrede. Herr Stein, mal ganz ehrlich gefragt, hatten Sie irgendwie in Ihrer bisherigen Amtszeit mal einen Monat, wo Sie gesagt haben, keine Krise, sondern normales Geschäft?
Nein, definitiv
Lässt sich
nicht.
schnell beantworten. Ich höre Sie im
Definitiv
Moment
nicht.
nicht.
Nein. Und erstmal guten Abend an die spannende Runde und verbunden mit einem herzlichen Dank, Herr Watzlawick, dafür, dass Sie mit diesem Format auch wieder das ermöglichen, was nötig und unverzichtbar ist, nämlich dass wir über die Themen, die uns bewegen, diskutieren und uns gemeinsam auf den Weg machen, Lösungen oder zumindest Ansätze zu definieren, wie wir damit umgehen. Und wenn ich in die Runde schaue, insgesamt einige Menschen, deren Namen wir jetzt spontan nicht sagen, aber die allermeisten sind mir in der Stadtgesellschaft sehr bekannt und sehr präsent, und zwar in den unterschiedlichsten Lebens- und Handlungsfeldern, Lebensbereichen, die alle von dieser Energiekrise betroffen sind. Natürlich Manfred Habrunner als Vertreter der Belkaf, diejenigen, die hier als Marktführer unterwegs sind und über ja seit Jahrzehnten die Menschen mit Energie versorgen und diesen ganz schwierigen Job haben, diese Aufgabe zu erfüllen und gleichzeitig den Marktmechanismen ausgesetzt zu sein. Und dann, ich fange mal mit der Frau Hensch an, die ich sehe, schön, dass Sie wieder dabei sind, ganz bewusst mit Ihnen und dem Thema, wie gehen wir gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch damit um. Wie kriegen wir es hin, dass also tatsächlich auch der gesellschaftliche Zusammenhalt in dieser erneuten Krise gesichert werden kann? Dann sehe ich Vertreter des Sports, ich sehe die Frau Mersch-Johann für die Wohnungswirtschaft, für unsere RBS und ganz viele Menschen, Herr Bäuning vom Kreissportbund und Felix Bertenrath, für die diese Thematik nicht nur in ihrem persönlichen, privaten Leben ein Thema ist, weil halt alles so furchtbar teurer geworden ist oder teurer werden wird, sondern weil das berufliche oder auch ehrenamtliche Engagement davon massiv beeinträchtigt wird. Insofern, Herr Watzlawick, wieder einmal eine Krise. Und wenn Sie mich fragen nach Corona, nach der Flutproblematik und Katastrophe, mit der Dauermelodie der Klimakrise und der permanenten, für uns alle jetzt gar nicht mehr zu ignorierenden in ihren Phänomenen Klimaerwärmung, jetzt nochmal eine ganz große Krise, bei der ja das Thema Energie ein ganz wichtiges, aber beileibe nicht das einzige ist. Nein, Normalität haben wir seit 2,5 Jahren nicht mehr erlebt. Und die Krise, die jetzt dazugekommen ist, die verträgt nach meiner Auffassung gar nicht den Begriff Krise, denn unter Krise versteht man ja etwas, was kommt und geht, und da muss man sich irgendwie durchlavieren. Nein, ich glaube, dass der Begriff der Zeitenwende hier tatsächlich angebracht ist, und wir erleben auch in unserer Stadt Dinge, die mich sehr dazu bringen, zu sagen, dass es hier nichts Vorübergehendes ist, was man irgendwie durchstehen muss, sondern dass wir mit einer Kumulation von grundsätzlichen Veränderungen konfrontiert sind.
Gut, ja, Herr Stein, ich würde gerne diesen ganzen, das Gespräch, das weiß ich nicht, ob das jetzt zu einer Expertenrunde wird oder eben halt zu einer Bürgersprechstunde oder eine Mischung von allem, aber das wäre ja eigentlich das Beste der Ergebnisse, wird in drei größere Themenblöcke aufteilen, damit wir nicht völlig durcheinander reden. Der erste Punkt wäre tatsächlich die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach. Was macht sie? Was kann sie machen? Wo steht sie? Der zweite wäre die Frage, was können wir als Bürger dazu beitragen, diese Krise erstmal im Kern zu bewältigen? Und dann der dritte und für mich auch der wichtigste Punkt, was heißt das für die Stadtgesellschaft? Was heißt das für den sozialen Zusammenhalt? Und wie können wir an diesem Punkt zusammenarbeiten? Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich dann auch gleich mit dem ersten Punkt anfangen. Die Stadt, Sie hatten gerade gesagt, Dauerkrise. Ja, die Stadtverwaltung hat jede Menge Daueraufgaben ohnehin zu leisten. Schafft sie das jetzt on top auch noch vernünftig und gut zu bewältigen? Und was sind da Ihre ersten Prioritäten? Es gibt ja eine ganze Liste von Maßnahmen, die Sie vorgestellt hatten. Das ist aber sehr lang. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen.
Ja, also ich will jetzt nicht die ellenlange Liste, die wir dem Stadtrat vorgelegt haben, in diesem Einzelnen durchdeklinieren. Aber wenn man sich einmal vor Augen hält, mit welcher Herausforderung sind wir konfrontiert, dann sind es zwei. Die eine, die ist schon da und die wird noch intensiver werden. Das ist die rein ökonomische Problematik, dass Energie so furchtbar teuer geworden ist und auf absehbare Zeit teuer bleiben wird. Das stellt uns, und unser Stadtkämmerer ist ja heute auch hier in der Runde, vor massive ökonomische Herausforderungen, verbunden mit der Notwendigkeit, Energieverbrauch überall da, wo wir Einfluss nehmen können, kritisch zu betrachten und an einzelnen Punkten zu sagen, ja, hier treten wir wirklich jetzt einmal nicht nur auf die Bremse, sondern drehen einen Schalter auf aus. Bei anderen Handlungsfeldern, wir kommen bestimmt gleich dazu, ist das ungleich problematischer. Das ist erst einmal die operative Aufgabe, Energieverbrauch möglichst zu reduzieren. Was nebenbei bemerkt, eigentlich immer eine Aufgabe war, aus ökonomischen, aber auch aus ökologischen Gründen. Das ist die eine große Aufgabe, mit der wir als Stadtverwaltung konfrontiert sind. Die andere, bei der bin ich nach wie vor zuversichtlich, dass sie nicht eintreten wird, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass dieses Szenario halt da ist und wir nicht komplett ausschließen können, dass es eintritt, nämlich das, was man mit Blackout oder wie auch immer martialischen Begriffen bezeichnen kann, nämlich den Ausfall der Versorgung mit Strom oder Gas. Nach allem, was man in den letzten Tagen von der Bundesebene hören und lesen konnte, auch mit Blick auf die Entwicklung der Gasspeicher und den Stresstest, den das Bundeswirtschaftsministerium für die Energieversorgung durchgeführt hat, bin ich doch optimistisch, dass uns dieses Szenario erspart bleibt. Aber wir müssen uns vorbereiten für den Fall, dass es doch kommt, nämlich zu sehen, wie können wir das, was wirklich die Kernfunktionen einer Stadtverwaltung sind, aufrechterhalten, um auch der Bürgerschaft die notwendige Infrastruktur und die damit verbundenen Leistungen bereitstellen zu können. Und der damit verbundene Punkt, aber da ist dann auch im Wesentlichen der Kreis als zuständige Instanz für den Katastrophenschutz zuständig. Wie sieht es aus mit der kritischen Infrastruktur insgesamt? Also nicht, was nicht Stadtverwaltung ist, sondern was andere Bereiche wie zum Beispiel Pflegeheime oder andere Einrichtungen, Krankenhäuser betrifft. Was uns als Stadtverwaltung angeht, was die Reduzierung des Energieaufwands betrifft, zum einen gibt es mit der neuen Energieeinsparverordnung der Bundesregierung diverse Dinge, die beziehen sich auf das öffentliche Beleuchten von Gebäuden, auf die Raumtemperatur in Verwaltungsgebäuden und andere Dinge. Da werden wir diese Vorschriften umsetzen. Das wird was bringen, nicht gewaltige Dimensionen, aber hier ist ja jeder Beitrag notwendig und wichtig. Das bezieht sich auch auf zum Beispiel die Straßenbeleuchtung, die im Unterschied zu den allermeisten anderen Städten bei uns ja schon seit geraumer Zeit mit LED betrieben wird, also insofern schon sehr ökonomisch und energiesparend aussieht. Ein weiterer Punkt, bei dem wir als Stadtverwaltung, als Schulträger am Ende des Tages gefragt sein werden, ist, wie sieht es aus mit den Heiztemperaturen und der Raum, also den Raumtemperaturen und der Heizung in den Schulen. Da gehen wir alle davon aus, dass so ähnlich wie es auch in der Corona-Pandemie der Fall war und möglicherweise irgendwann, ich hoffe es nicht, aber man kann sich ausschließen, vielleicht nochmal so sein wird, dass es landesweite Vorgaben geben wird. Wenn die nicht kommen, werden wir uns rechtzeitig vor der Heizperiode natürlich als Stadt festlegen müssen. Aber da gehen wir davon aus, dass es seitens des Landes auch noch Vorgaben geben wird. Ich würde es jedenfalls sehr begrüßen und für notwendig erachten, denn kann nicht sein, dass wir so einen Flickenteppich im Land haben und am Ende dann auch noch die Raumtemperatur in den Schulklassen davon abhängt, wie viel kann sich denn eine Stadt an Gas Bezug dann noch leisten. Das kann ja nicht richtig sein. Da gehe ich davon aus, da kommt noch was. Wo etwas gekommen ist, auch da sind wir als Stadtverwaltung gefragt, Das habe ich heute Morgen gelesen, ist vom Sport. Der Landessportbund hat an seine Mitglieder appelliert, den Energieverbrauch um 20% zu reduzieren. Darüber werden wir mit den Vereinen reden, wie man das überhaupt erreichen kann. Der Landessportbund hat gleichermaßen kritisiert, und das kann ich verstehen, dass in den großen Paketen, die geschnürt wurden, die Sportvereine bisher nicht vorkamen. In der nächsten Woche wird es die jährliche Mitgliederversammlung des Sportverbandes geben. Da werden wir mit den Vereinen darüber sprechen, ob und wie wir hier vorankommen. Das sind mal ein paar Schlaglichter.
Herr Stein, Sie hatten gerade den
Verbraucher. Und das andere, ich würde es noch kurz zu Ende bringen, ist die Frage, wie bereiten wir uns auf einen Blackout oder wie immer man das nennt vor, also einen Ausfall der Strom- oder Gasversorgung. Ein ganz spannendes Thema, über das man auch lange reden und nachdenken kann.
Sie hatten gerade die Benchmark genannt, 20%. Das ist ja das, was nicht nur für den Sport gilt, sondern was ja auch irgendwie insgesamt für die Volkswirtschaft gilt. Ist das ein Ziel, was für die Stadt realistisch wäre? Sie hatten ja vorhin auch gesagt, eigentlich spart die Stadt ja schon die ganze Zeit. Jetzt nochmal 20%, geht das ohne wirklich richtig schmerzhafte Maßnahmen? Und welche wären das?
Also ohne wirklich schmerzhafte Maßnahmen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir 20% jetzt im Winter beim Gas- und Stromverbrauch erreichen. Das ist ein sportliches Ziel. Und wenn wir es schaffen, wäre es eine tolle Sache. Wir haben aber auch, das haben Sie ja gesehen in den Unterlagen zur Ratssitzung, diese Maßnahmen noch nicht quantifizieren können. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir in die Dimension kommen, aber zusagen oder sicherstellen kann man das seriös heute nicht. Es kommt aber auch darauf an, wie brachial wir rangehen. Und da geht es dann ja nicht nur um Sportplätze und Sporthallen, da geht es dann auch, da schaue ich mal Manfred Habrunner in beim weiteren Job als Geschäftsführer der Bädergesellschaft und der Bäderbetriebsgesellschaft, um so Fragen wie, werden die Bäder weiter betrieben? Bislang sind wir der Auffassung, dass wir unsere Bäder auch im Winter weiter in Betrieb halten und den Schulen und dem Schwimmsport anbieten. Je nachdem, wie sich die Lage weiter eskaliert, werden wir dann möglicherweise noch einmal drüber nachdenken müssen. Das wären natürlich Maßnahmen, die erheblichen Energieeinspareffekt hätten, allerdings auch zu erheblichen Verwerfungen führen wollten. Und deswegen steht bei vielen Dingen, auch beim Sport und bei anderen Dingen in der großen Liste, die wir im Rat geschrieben haben, Ultima Ratio derzeit nicht beabsichtigt. Ich kann nicht ausschließen, wenn Russland den Gashahn wirklich wie eine Waffe in den nächsten Monaten verwendet, dass wir über diese Dinge noch einmal reden müssen. Stand heute auch mit Blick auf den Füllstand der Gasspeicher habe ich das aber bisher der Politik nicht vorgetragen und auch nicht vor. Ob wir 20% erreichen, kann ich im Moment wirklich nicht verbindlich prognostizieren. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben eine große Einsparquelle, die in der Erfahrung schon deutlich im zweistelligen Prozentsatz in allen Kommunen, in allen Verwaltungen ist, nämlich einfach das Verhalten des Einzelnen. Und da sind wir, wie man sich denken kann, sehr intensiv jetzt dabei, unsere Kolleginnen und Kollegen noch einmal zu sensibilisieren. Mit vielen kleinen Maßnahmen und Verhaltensänderungen kann ich eine Menge erreichen. Ich habe das mal vor einigen Jahren in ganz anderen Zusammenhängen erlebt und war bass erstaunt, wie hoch der Anteil also verhaltensbedingten Mehraufwands ist und wie viel man umgekehrt formuliert mobilisieren kann, wenn alle ganz bewusst mit Energie umgehen. Also unterm Strich, Sie haben mich gefragt, 20%, zusagen kann ich es nicht, aber wir sollten, wenn wir das alles hier ernst meinen, das tun wir, uns Ziele setzen und in die Richtung müssen wir uns bewegen. Ob wir es erreichen, wissen wir im Frühjahr. Hat auch viel, ein letztes, damit zu tun, wie der Winter wird. Ich habe meine private Abrechnung dieser Tage bekommen und habe festgestellt, der Winter 21/22 war deutlich preiswerter als der Winter 2021. Das hat rein meteorologische Gründe.
Gut, Herr Stein, vielen Dank. Gibt es Fragen zu diesem Bereich oder auch Stellungnahmen, weitere Ergänzungen dazu, die wichtig sind, wenn es jetzt darum geht, was macht die Stadt, reicht das aus, was die Stadt macht, auf was können wir und müssen wir uns da einstellen? Sie können sich einfach mit einem Handzeichen melden oder auch mit der elektronischen Hand, dann würde ich Sie gerne reinnehmen. In der Zwischenzeit will ich dann vielleicht auch noch mal Herrn Eggert fragen. Kosten kommen natürlich auch auf die Stadt zu. Ist das wie viel bei diesen Krisen der letzten Zeit eigentlich gar kein Thema, weil die Bazooka immer noch gut geladen ist? Oder wie schauen Sie auf dieses Thema? Auch Sie müssen einmal kurz den Ton. Ja, doch, da ist er.
Ja, also natürlich schaue ich ambivalent auf das Thema. Natürlich ist es so ein bisschen... Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der sagt, das ist ja so ein bisschen wie Sandburgen bauen. Ja, dann baut ihr schön diese Sandburg auf und dann kommt die Welle und alles ist wieder weg. Und tatsächlich ist es so ein bisschen mit den Dingen, wo wir sagen, okay, wie Herr Steinschen sagt, wir gehen bewusster damit in, um wir gucken auf Kosten, Posten, Sachen, sind die notwendig, können wir Dinge schieben, sind diese Haushaltsansätze wirklich notwendig, weil wir immer in einer Abwägung sind, weil wir müssen es irgendwie kompensieren. Und das geht in der Regel einfach, indem wir Dinge nicht machen oder indem wir an anderen Dingen Standards reduzieren. Also natürlich macht mich das nicht glücklich, lässt mein Herz nicht überfließen. Ich bin aber zuversichtlich und wie der Herr Stein sagte, die Kolleginnen und Kollegen sind alle mehr als bemüht, also sind komplett daran, dass wir sagen, wir werden das schaffen müssen, weil es auch alternativlos am Ende der Zeit muss ein ausgeglichener Haushalt eingebracht werden, egal welche Krisen uns da entgegenstehen. Wir haben aber zum Beispiel bei besseren Gewerbesteuererträgen und dementsprechend, wie Sie sagen, die Bazooka ist ja das Schütt aus Holzurückvolumen. Wenn wir dann weniger verbrauchen, können wir ein kleines bisschen optimistischer sein, besser durch diesen Krisensituationen durchzukommen.
Gut, ja. Herr Fennedey, Sie haben sich gemeldet. Ihren Ton brauchen wir noch. Sie müssen einmal, genau, ja, danke. Ich höre Sie leider noch nicht. Freigeschaltet ist es. Das Mikrofon muss auch an sein. Das war die Kamera. Gut, ja, ansonsten frage ich auch noch mal in die Runde weitere Frage. Oder ist eigentlich alles völlig klar, was die Stadt macht und wie wir weitermachen? So, versuchen Sie es normales Rumpel zumindest bei Ihnen, Herr Fennedey? Nein, da ist immer noch nichts. Also im Zweifel versuchen Sie den Chat und schreiben Sie es auf. Dann würde ich weitergehen zu Herrn Beuning, dem Kreissportbund.
Ja, guten Tag zusammen in die Runde. Hallo Herr Watzlawick, hallo Herr Stein. Vielen Dank für die Möglichkeit, auch dieses tatsächlich auch für den Sport total wichtige Thema, nachdem wir jetzt zwei Krisen durchgemacht haben, kommt jetzt diese Energiekrise auf die Sportvereine zu. Ich habe schon viele Rückmeldungen und von besorgten Ehrenamtlern bekommen, die sich tatsächlich ernsthafte Sorgen machen um den Fortbestand Ihrer Vereine. Eine Frage kurz an den Herrn Stein, weil die Fragen der Vereine richten sich auch zu den Hallenschließungen in den Ferien zum Beispiel, die anstehenden Herbstferien jetzt. Sie können wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen, wie sich das weiterentwickelt, aber eine Schließung für viele Vereine in den Ferien, die für die Vereine, die kommunale Hallenzeiten nutzen, wäre natürlich fatal, weil der Mitgliederschwund durch die letzten Krisen ist enorm. Die Vereine arbeiten gerade daran, wieder ihre Mitglieder zurückzugewinnen, wenn jetzt wieder Hallen geschlossen werden, aus verständlichen Gründen durch Energieeinsparmaßnahmen, wäre das natürlich fatal. Herr Stein wird es wahrscheinlich abschließend jetzt noch nicht sagen können. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das großes Gefährdungspotenzial für den Vereinssport, für den organisierten nochmal bieten würde, wenn man jetzt wieder über Hallenschließungen nachdenken würde.
Wenn ich darf, Herr Wasserweg, nur ja, eine ganz kurze Antwort. Also ich habe dafür nicht nur abstraktes Verständnis, sondern weil ich als junger Mann gut 20 Jahre lang Handball gespielt habe, weiß ich, wir waren alle immer heilfroh, wenn die Sommerferien vorbei waren, die Hallen wieder auf waren, die Meisterschaft anlief und gerade für die Hallensportarten ist der Herbst extrem wichtig. Und wenn man dann wieder zwei Wochen zumacht, ist sehr vieles im Argen. Und bei den Kinder- und Jugendmannschaften ist es tatsächlich schon so, nach zwei, drei Wochen hat man Schwund. Dann sind die Leute, sind die Mädchen oder Jungs dann weg. Sie haben recht, das können wir heute, kann ich jetzt noch nichts abschließend dazu sagen. Wir haben bewusst auch dem Rat gesagt, in Kürze, nämlich in der nächsten Woche, ist ja die Mitgliederversammlung des Stadtsportverbandes und da stehen auch einige andere Themen schon seit längerem auf der Tagesordnung. Die sollen werden sicherlich auch ausführlich beraten, aber ich glaube, wir sollten uns auch genug Zeit nehmen, um darüber zu sprechen. Und mir wäre es wichtig, dass wir uns auf einen Modus verständigen. Der wird nicht der billigste für die Stadt sein, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ganz einfach. Dann machen wir halt die Bude zu und alle müssen stehen vor verschlossenen Türen. Das kann ich mir so recht nicht vorstellen, sondern wir müssen sehen, wo wir Energieverbräuche anpacken können, wo wir gemeinsam ein Stück weit bewegen können, ohne dass wir nach der Pandemie und dem Aderlass, den der Vereinssport schon hat erleiden müssen, jetzt nochmal so ein richtig großes Problem dazu packen. Also lassen Sie uns in der nächsten Woche darüber sprechen. Ich gehe, sage ich, ohne jeden Vorbehalt komplett offen in unsere Diskussion und ich würde mich freuen, wenn wir uns von beiden Seiten aufeinander zubewegen würden. Ich glaube, da müssen wir zu einer Lösung kommen. Das wird nicht die sein, die dem Kämmerer die letzte Kopeke bringt, aber diejenige sein, mit der wir gut leben können, die gleichzeitig aber im Sport die Luft zum Atmen lässt. Was immer das im Einzelnen ist. Temperaturen, Duschen etc., aber den will ich gar nicht vorgreifen. Ich weiß, das ist nicht emotionsfrei und das sollten wir unter uns in Ruhe besprechen.
Gut, ja, danke. Herr Fenneda, wir versuchen es noch einmal.
So, hören Sie mich jetzt?
Ja, wunderbar.
Ja, wunderbar, das war irgendwie eine Einstellungssache im System. Entschuldigung, ja, schönen guten Abend erstmal an alle nochmal. Ich habe eine Frage. Herr Stein, inwiefern, oder sagen wir so, wir reden ja viel über die Maßnahmen, die die Bürger betreffen. Es gibt aber auch Unternehmen. Ja, der Herr Egger sprach eben mal die Gewerbesteuer an, die im Augenblick noch ganz positiv aussieht. Sind Sie in Kontakt mit Unternehmen aus der Stadt, sage ich mal, um herauszufinden, welche Folgen das für die hat? Ich denke, es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt gerade Hakle, sage ich mal, oder wie hieß die, Götz, das sind ja erstmal große Konzerne, die oder große Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten geraten durch diese ganze Geschichte. Gibt es da Kontakte zu Gewerbetreibenden aus Bergisch Gladbach, inwiefern die da betroffen sind durch die Energiekosten?
Ja, selbstverständlich. Vielleicht so ein, zwei Hinweise, ohne dass ich das verstehen Sie jetzt konkrete Unternehmen, konkrete Zahlen nennen möchte, die mir dann ja auch mit einer gewissen Vertraulichkeit erläutert werden. Vorgestern Abend hat die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderung den diesjährigen Unternehmerpreis verliehen. Eine schöne Veranstaltung. Solche Veranstaltungen leben ja auch von dem Austausch am Rande, vorher, nachher und so weiter. Und ich habe sowohl von sehr großen Unternehmen mit entsprechenden Energiebedarfen oder auch Bedarfen an Grundstoffen für deren Herstellung Gas oder auch viel Strom gebraucht wird, sehr kritische Hinweise, Informationen erhalten. Ich mache mir große Sorgen, was Handwerksbetriebe, insbesondere was die Bäcker angeht. Das ist erkennbar ein besonders schwieriges Thema und eine schwierige Branche. Also bin eben gerade nach der Stadtverwaltung gefragt worden, aber meine Sorgen, die ich eingangs beschrieben habe, die haben auch und in großem Umfang ihre Begründung in der Sorge um kleine und mittlere Unternehmen, ganz abstrakt gesprochen, um die, bei denen Eigenkapital und Liquidität sehr schnell am Ende sind. Ganz große Player können das eine Zeit lang durchstehen. Für die ist die Verlässlichkeit des Bezugs wahrscheinlich noch ein Tucken wichtiger. Aber der Mittelstand und die handwerklich dann strukturierten Betriebe, da muss man sich erhebliche Sorgen machen. Und auch, ich war gestern, auch da nenne ich keinen Namen, das werden Sie verstehen, in einem großen Industriebetrieb hier in unserer Stadt. Und auch für große Industriebetriebe mit großem Energiebedarf ist das ein Riesenthema, denn die Frage ist, bis zu welchem Punkt können Sie es an Ihre Kunden weitergeben? Und wo ist dann irgendwann auch Nachfragethema problematisch, sodass also es ist große Player gibt, die werden von der Angebotsseite bei der Energie und den Kosten in die Zange genommen und was die Verlässlichkeit der Grundstoffe angeht. Und auf der anderen Seite können sie die Preise nicht in alle Ewigkeit hochschrauben, was nebenbei bemerkt uns dann zu einem weiteren großen Sorgenkind führt, nämlich zur Inflation, über die wir noch nicht gesprochen haben, die uns aber auch in den nächsten Jahren mächtig Probleme bereiten wird. Und auch unserem Kämmerer wird es nicht weiterhelfen, denn die Inflation wird uns nicht dadurch helfen, dass die Schulden wegschmilzt, sondern die hilft, weil wir gar nicht so furchtbar viele Schulden haben im Vergleich zu anderen Städten, sondern die wird auch bei uns auf der Aufwandsseite zu Buche schlagen. Also zusammengefasst, ja, ich habe mit den Unternehmen in dieser Stadt eine sehr intensive Kommunikation und die gibt Anlass zur Sorge.
Gut, ja, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei dem Punkt, also bevor wir zu den Themen Inflation und damit natürlich auch den sozialen Folgen kommen, noch mal bei dem, was die Stadt tatsächlich machen kann. Schulen haben wir angesprochen, Sport haben wir auch angesprochen. Gibt es in dem Bereich weitere Sachen, die sich an Herrn Stein bzw. die Vertreter der Stadt wenden? Also ich habe gerade hier noch eine Meldung von Frau Erhardt gesehen, die sagt, sie hätte auch noch ein paar Vorschläge, was man sparen könnte. Frau Erhardt, richtet sich das an die Stadt oder ist das eher eine allgemeine Stromspargeschichte, die uns alle betrifft?
Ich antworte direkt darauf. Eigentlich betrifft das Einzelhaushalte. Das ist auch nur eine ganz kleine Maßnahme. Aber wenn die einfach für alle in Bergisch Gladbach mal kundgetan wird, dann haben wir vielleicht auch noch eine kleine Möglichkeit der Einsparung. Und zwar betrifft das für mich einmal die Warmwasserzubereitung. Ja? Da wir die Warmwasserzubereitung ja teilweise auch zentral haben, wird damit ja Gas im Prinzip verbraucht. Und man kann ganz einfach die Leute auch anregen, dass das linke Eckventil zugeschraubt wird. Ja, kann das händisch machen. Man kann einfach, das kann jeder, das kann auch jede Frau, selbst eine alte Oma, die kann das linke Eckventil zudrehen. Und dann wird nur Kaltwasser zum Händewaschen benutzt. Ja, das heißt, wir haben ja in der Regel mittlerweile überall Mischbatterien. Und das Ding steht auf der mittleren Einstellung und wird nicht mehr nach kalt oder warm aufgedreht, sondern aber in dem Moment, wo ich auf Mittel stehe, verbrauche ich schon Gas. Ja? Auch interessant wäre das für die Leute, die auch die Sache elektrisch machen, weil in dem Moment ja auch Strom wieder verbraucht wird. Und ich denke, zum Händewaschen benötigt keiner auch nur ein einziges Waschbecken. Die Kindergärten, die hatten, da wo meine Kinder hingegangen sind, auch kein Warmwasser. Und da sind noch alle Hände dran. Und ich denke, das ist das Einzige, was mir auch so einfällt, ohne Komforteinbuße. Ja, weil Hände waschen kann man auch wirklich mit kaltem Wasser machen.
Ja, Frau Erhardt, Sie hatten geschrieben, Sie sind Gebäudeenergieberaterin. Die Stadtverwaltung Bergisch Gladbach unterhält sehr, sehr viele und große Gebäude, die wahnsinnig viel Strom, Gas und Wasser verbrauchen. Hätten Sie für Herrn Stein da vielleicht auch noch einen konkreten Tipp, der vielleicht bislang übersehen worden ist?
Ich kenne ja die ganzen Maßnahmen nicht im Einzelnen. Da müsste man mir oder dem Herrn Schmidt mal die Liste zukommen lassen. Und dann können wir prüfen, ob sich da noch irgendwas wiederfindet. Wir sind natürlich dadurch, dass wir in der freien Wirtschaft unterwegs sind, auch noch anders gepolt. Wir haben natürlich auch sehr viele Erfahrungen von und Sorgen, die wir gerade tragen müssen seit einem halben Jahr. Und der Job ist plötzlich sehr anstrengend geworden. Ja? Ich habe vorher noch nie so viele Kunden am Telefon gehabt, so wie ich sie jetzt habe. Und verwende tatsächlich auch viele Stunden meiner Zeit, ohne dafür Geld zu sehen. Das mache ich auch gerne, weil ich ja denke, das betrifft uns ja auch alle. Aber irgendwo muss man natürlich auch einen Schlussstrich ziehen. Wenn eben auch die Straßenlaternen angesprochen wurden, ja, auch hier bin ich der Meinung, auch wenn es LED ist, ab 22 Uhr können wir die ausschalten. Wir sollten sie aber morgens angeschaltet lassen und zwar sogar noch mal eine halbe Stunde vor der Dämmerung, also um 7 Uhr im Winter, damit auch die Kinder wirklich sicher zur Schule kommen. Das ist mir auch sehr oft aufgefallen, als meine Kinder klein waren. Die Straßenlaternen gingen erst an, als die Kinder schon in der Schule waren. Und das kann nicht Sinn und Zweck sein. Aber wenn wir die Straßenlaternen von morgens bis 7 und bis 22 Uhr anhaben, dann sind die, also beziehungsweise, ja, dann sind die Leute geschützt, die auch noch jünger sind. Weil ab 22 Uhr sind ja theoretisch nur ältere Leute unterwegs. Und die schaffen das dann auch, auf sich selbst aufzupassen. Das wäre gut. Mein Anliegen auch.
Ja. Herzlichen Dank. Herr Stein, wir haben ja nun in Bergisch Gladbach eine sehr, sehr moderne LED-Beleuchtung. Kann die denn auch tatsächlich so granular gesteuert werden, dass man sagt, okay, jetzt wird es langsam abends dunkler. In diesen und jenen Bereichen können wir sie schon mal wieder dimmen oder hochfahren oder wie muss man sich das vorstellen?
Also, da legen Sie ein Stück weit auch, wenn Sie nach den Möglichkeiten und der Frage moderner Steuerung Steuer- und Regeltechnik-Fragen ein Stück weit auch eine Hand in eine Wunde. Das will ich gar nicht bestreiten. Also die Straßenbeleuchtung ist auf LED umgestellt, insofern schon mal sehr gut. Es ist aber, und da sind wir mit dem Lieferanten und Dienstleister, das hat auch mit der Krise gar nichts zu tun, seit geraumer Zeit in einer Diskussion, was Vertragsfragen angeht, also auf Deutsch, da gibt es noch rechtlich ungeklärte Fragen, die bislang dazu geführt haben, dass die weitere Steuerungstechnik noch nicht betriebsbereit ist. Uns ist aber jetzt zugesichert worden, dass man Rechtsstreit sein lässt und uns jetzt auch wirklich hilft, sodass also diese weiteren Möglichkeiten für die Straßenbeleuchtung dann hoffentlich bis zum Winter da sind. Wäre schön, wenn sie jetzt schon da wären, aber mit jedem Tag wird es ja ein bisschen länger dunkel abends. Was die Gebäude angeht, ganz schwierig. Wir haben im Frühjahr, und ich glaube sogar, wenn ich mich recht entsinne, zu einem Zeitpunkt, zu dem der Krieg noch gar nicht losgebrochen war, oder wenn, dann kurz danach, auch im Rat eine Vorlage eingebracht, die auch beschlossen wurde, die sich auf die Entwicklung und Implementierung eines digitalen Gebäudemanagements, was Gebäudeenergiemanagements bezieht. Das heißt im Umkehrschluss, das haben wir noch nicht. Also man muss zur Kenntnis nehmen, dass die Mess- und Regeltechnik in unseren Gebäuden, in städtischen Gebäuden, was die Verwaltungs-, aber auch Schulgebäude angeht, leider noch lange nicht da ist, wo sie sein könnte. Und ich habe es mir zur Angewohnheit und zur Regel gemacht, nicht zurückzuschauen. Deswegen will ich gar nicht drüber lamentieren, warum das so ist. Vollkommen hilft uns ja keine Millimeter weiter. Da müssen wir noch deutlich besser werden. Und wären wir technisch up to date, hätten wir sicherlich noch viele Möglichkeiten, die wir heute noch nicht haben. Aber wenn ich bedenke, um Ihnen mal ein Gefühl dafür zu geben, über welche Dimensionen wir reden, wir hatten für Gas und Strom in der Summe für dieses Jahr im Haushalt gut 5 Millionen Euro etatisiert und wir werden nach jetziger Einschätzung 14, noch was Millionen Euro brauchen. Da ist auch eine Menge Musik ökonomisch drin. Und mein großes Glück ist ja, dass mein Stadtkämmerer oder unser Stadtkämmerer auch gleichzeitig der Dezernent für die Gebäudewirtschaft ist. Und ich weiß das Thema da in guten Händen. Also da können wir noch besser werden. Und Sie können sich gut ausrechnen, was das für eine Dimension ist, um Ihnen ein weiteres Gefühl für fiskalische Dimensionen zu geben. Ich habe gerade davon gesprochen, sagen wir mal so ungefähr 10 Millionen Euro mehr Aufwand. Das sind knapp 100, das sind knapp 1000 Hebesatzpunkte Grundsteuer, um das mal zu vergleichen. Keine Sorge, der Haushaltsentwurf fürs nächste Jahr wird keine Steuererhöhung vorsehen, aber daran können Sie ableiten, was für eine gewaltige ökonomische Dimension das auch für uns hat.
Herr Fennedey, Sie haben sich nochmal gemeldet, wenn ich das richtig sehe.
Ja, genau. Hören Sie mich jetzt?
Ja.
Wunderbar. Ja, also ich wollte nochmal auf den Punkt mit der Straßenbeleuchtung zurückkommen. Also den halte ich für extrem kritisch, wenn man da rangeht. Sie sprachen das ja an, Herr Stein, dass Sie schon auf LED umgestellt haben. Da sind wir ja, sage ich mal, so um den Faktor 10 schon gegenüber anderen Leuchtmitteln runter von dem Energieverbrauch. Mhm. Ich denke mal, bei Straßenbeleuchtung muss man ja zwei Aspekte bedenken, erst oder drei sogar. Also der harmloseste ist sogar der Komfortgedanke, sage ich mal so, oder das Sicherheitsgefühl der Bürger, wenn das Licht weg ist. Dann gibt es ja auch Kriminalität. Die ist sicherlich in Berggladbach wahrscheinlich etwas ausgeprägter als in Erkelenz, wo ich mal so ein Experiment erlebt habe. Ich glaube, das war so um 2008 rum, als die Wirtschaftskrise war. Da haben die nämlich versucht, quasi nur noch jede dritte Straßenlaterne anzulassen. Also da wollten sie nicht mehr durch die Stadt gehen. Das war stockfinster. Und da stelle ich mir jetzt mal alte Menschen vor, die dann abends durch die Stadt gehen wollen oder auch jüngere Frauen. Da weiß ich nicht, ob das so der ideale Gedanke ist. Ne? Also man kann da sicherlich mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob Sie da schon drüber nachgedacht haben, vielleicht mal die Verkehrsregelung wie Ampeln oder sowas, dass man die auf Blinken schaltet oder ganz abschaltet, weil da gibt es ja eine Redundanz mit Verkehrsschildern, die quasi ja das dann regeln, wenn die Ampel ausfällt. Da könnte man ja drüber nachdenken, ob man nachts vielleicht die Ampelanlagen ausschaltet. Ja. Wird da in die Richtung gedacht?
Dankeschön. Ja, auch das steht auf unserer großen Liste drauf.
Herr Eggert hat sich dazu gemeldet. Vielleicht wäre es ja auch eine Lösung, kurz eingeschoben, alle Ampeln auf Rot zu stellen. Das würde dann auch gleich den CO2-Emissionen senken.
das könnte sicherlich in der Hinsicht förderlich sein. Also vielleicht ganz kurz zu den Ampeln. Ja, das wird angedacht, der Einspareffekt ist nicht so groß, wie man mit den annimmt. Auch da sind wir mit der Verkehrstechnik ziemlich weit. Bei dem Thema zu den Laternen, Sie haben grundsätzlich recht. Wir haben aber den Vorteil, dass wir damals, muss man sagen, sehr klug, das sind sogenannte Smart Poles, bei denen man jeden Lichtpunkt einzeln ansteuern kann. Das ist eine Menge Fummelei und sehr viel Einstellung, aber grundsätzlich kann ich ein gutes Verhältnis zwischen Sicherheit und optimaler Beleuchtung. Das heißt, ich kann den Dimmgrad einstellen und ich kann auch bestimmte, sozusagen eine Straße nur jede zweite und in einer anderen Straße jeder ansteuern. Ob das in einem guten Verhältnis steht, wie gesagt, Sie hatten gesagt, Faktor 10, wir haben tatsächlich über mehr als 80% den Stromverbrauch durch die Umstellung auf LED-Technik schon bekommen und auch, sag mal, was man so einschätzt, dass das noch machbar ist, da ist noch einiges drin, aber es ist nicht mehr so ein Riesenspareffekt, den großen Spareffekt, der ist nach Vergangenheit schon gehoben worden.
Vielen Dank.
Ja, danke. Ich sehe jetzt im Moment keine Fragen zu diesem Komplex, deshalb würde ich den Spieß jetzt gerne mal umdrehen und die Vertreter der Stadt nochmal fragen. Was würde Ihnen helfen? Was würde eben der Stadt und insgesamt eben auch der Stadtgesellschaft helfen, wenn was wir als Bürger machen könnten, sei es nun als Individuum, als einzelner Konsument oder eben auch in unseren Verbänden, Vereinen, ich weiß nicht, was es hier alles so gibt.
Also wir alle können durch unser Verbrauchsverhalten, insbesondere beim Gas, dafür sorgen, dass eben über den ganzen Winter genug für alle da ist. Also ich glaube, das sollten wir nicht geringschätzen. Das ist auch eine Gemeinschaftsaufgabe, der wir uns stellen müssen. So. Was die Menschen angeht, die sich in Vereinen, im Sport, in der Kultur engagieren, wäre es mir wichtig, dass wir in den nächsten Wochen das sachlich und kollegial und freundschaftlich besprechen. Denn wir haben natürlich die Notwendigkeit, Energie einzusparen. Auf der anderen Seite den Wunsch und auch die Notwendigkeit, sportliches und kulturelles Leben im Winter, so es denn, was ich ja sehr hoffe, uns die Pandemie weitgehend ermöglicht, auch weiter aufrechterhalten zu können. Insofern finde ich gar nicht schlimm, deswegen will ich gar nicht sagen müssen. Deswegen haben wir eine weitere gute Gelegenheit, wieder zusammenzurücken. Und das haben wir ja schon mehrfach geübt und können das ganz gut. Was die rein fiskalische Seite angeht, mit der wir, was den städtischen Haushalt angeht, sicher zu kämpfen haben werden. Verständnis dafür, dass manches, was man sich wünscht von einer Stadt, was aber vielleicht nicht zum ganz zwingenden Portfolio dazugehört, was schön wäre in normalen Zeiten und eben ein bisschen schwierig in der Finanzierung in so komplizierten Zeiten, dass die Bürgerschaft Verständnis dafür hat, dass wir jetzt bei dem Haushalt, den wir noch vor Weihnachten einbringen werden, hier und da einfach sparsam sein müssen, vielleicht sparsamer, als wir uns das vor einem Jahr oder zwei vorgestellt hätten. Also ein bisschen Verständnis dafür, dass manche Dinge vielleicht ein bisschen später oder reduzierter kommen, das würde ich mir auch wünschen. Ansonsten, dass man dann auch denen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, hilft, das ist gar keine Frage. Da sehe ich aber in der Tat zunächst einmal nicht die Bürgerschaft und auch nicht die Stadt als Kommune, als Kommunalverwaltung in der ersten Linie gefragt. Da können wir gerne unterstützen, wo wir dazu in der Lage sind. Aber da erwarte ich, dass vom Bund und Land noch Dinge kommen. Ich erwarte von dem Land Nordrhein-Westfalen, dass man sich an den Bundespaketen, da wo es notwendig ist und Teil der beschlossenen Pakete ist, auch beteiligt. Ich gehe aber auch davon aus, dass es passiert. Und ganz am, nicht am Ende, sondern was mir dann auch durch den Kopf geht, sind die Menschen, die ich in der Stadtmitte, in der Zusammenarbeit mit dem Caritas, der Diakonie, dem Verein Die Platte und unseren Kolleginnen und Kollegen im Sozialbereich treffe und sehe, dass diejenigen, die wirklich ganz wenig haben und im Grunde jeden Tag auf den nächsten schauen und nicht wissen, wie sie den genau auch finanziell überstehen sollen, dass wir als Stadtgesellschaft gerade mit den armen Menschen, es gibt auch in Bergisch Gladbach Armut, solidarisch sind und bleiben und vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr tun, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Und dafür werde ich sicherlich auch werben, gemeinsam mit anderen. Das wird für viele ein harter Winter. Und da kommen wir aber sicherlich gleich nochmal dazu.
Genau. In der Sozialpolitik. Ja. Denke ich auch. So, ich habe eine Wortmeldung von Frau Mersch-Johann für die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft. Frau Mersch-Johann.
Vielen Dank, Herr Watzlawick. Herr Stein gibt immer so ausführliche Antworten, dass ich fast vergessen habe, was ich sagen wollte. Ja. Dass ich mich als Bürgerin dieser Stadt zu Wort melden möchte und mal nicht als Geschäftsführerin der RWS, weil ich wohne auch hier, auch in unmittelbarer Nähe in der Stadtmitte. Und wir kommen noch zu dem sozialen Bereich. Aber ich möchte eine persönliche Anmerkung machen, Herr Stein, und alle, die für Politik und Wirtschaft hier stehen. Ich möchte mit Ihnen nicht über die Straßenlaternen diskutieren und da Energie verschwendet wissen. Sie machen das gut, ich habe da volles Vertrauen. Sie sitzen zusammen, da sitzen die Fachleute. Müssen wir das hier wirklich diskutieren? Kümmern Sie sich bitte darum. Und ich möchte der Politik und der Verwaltung den Rücken stärken, auch unangenehme Entscheidungen zu treffen. Kultur und Sport, wie wir gerade gehört haben, ist wichtig. Es werden gleich noch viele andere Themen kommen. Das müssen Sie für uns, Sie sind gewählt, Sie haben die Fachkompetenz, Sie holen Sie sich dazu. Sie müssen das entscheiden und nicht der größten Lobbygruppe nachgeben, wie wir das ja manchmal auch jetzt noch in der Bundespolitik sehen oder wiedergewählt werden wollen, sondern Sie müssen für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt jetzt vernünftige Entscheidungen treffen. Dann wird vielleicht auch mal gemeckert, aber ich als Bürgerin möchte, dass Sie das aushalten und meine persönliche Unterstützung dafür geben, weil es wird schlimm werden, da machen wir doch alle nichts vor. Wir kommen nachher noch zum sozialen Teil. Und dann diskutieren wir nicht mal darüber, ob man nicht vielleicht auch mal im Schnee dann eine Runde joggen geht. Und das sind, glaube ich, ganz andere Probleme, die da auf uns zukommen. Und dann möchte ich, dass Sie Ihre Energie in die Lösungen stecken und nicht in einzelne Diskussionen von Leuten. Herr Watzlawick, ich würde mir bei Gelegenheit mal wünschen, Sie machen wirklich so tolle Formate, mal auszuwerten, wo immer die gleichen Leute sitzen, die ihr Anliegen vorbringen und wie viele Bürgerinnen und Bürger eigentlich solche Formate erkennen und sich einbringen können. Behaupte ich mir zuerst, bin ich mal wieder RWS, meine Mieterinnen und meine Mieter tauchen hier nicht auf. Die vertrauen auch meiner Gesellschaft, wenn ich wieder für die sprechen darf, dass die da Lösungen herantragen. Wir haben jetzt erstmal so Einzelfälle, die sagen, Mensch, mach mir mehr Sorgen über meine Kühltruhe, wenn die nicht mal läuft, als darüber, dass ich friere. Trotz dieser ganzen Diskussion ist ja vieles noch angekommen. Herr Habruner, würde ich das bestätigen. Wir haben schon letztes Jahr Gas eingekauft und schon vor der Krise waren die Kosten 30% höher. Wir haben gedämmte Rohre, seit Jahren dimmen wir gegen die Erhöhung des Gaspreises. Wir haben jetzt schon 900.000, rechnen wir jetzt schon mit 3,5 Millionen Euro, die wir in die Heizkosten investieren müssen. Und genau die Gruppe, die nicht durch das Jobcenter bedient wird, da werden wir von der Caritas heraus hören, sondern die genau in diesem Zwischenteil gibt, wo ab Januar vielleicht, wenn sie es dann schaffen, in der Verwaltung höheres Wohngeld kriegen. Und die muss man sich tatsächlich Sorgen machen. Und das ist das dringende Problem, was gelöst werden muss. Und sie machen bestimmt auch die Laternen runter und die Schaufenster werden gedimmt und wir alle waschen uns mit Waschlappen. Das ist auch richtig, weil Kleinvieh macht tatsächlich viel Mist. Das müssen wir auch weiter kommunizieren. Aber ich möchte wirklich als Bürgerin der Stadt, dass sich für uns die unangenehme Entscheidungen treffen. Und ich würde das mittragen, auch wenn ich das im Einzelfall selber vielleicht doof finde. Das muss auch eine Aussage sein, die aus der Stadtgesellschaft kommen muss, finde ich.
Gut, ja, Frau Mersch-Johann, allerdings genauso haben eben auch die Fragen zu Straßenlaternen, die aus der Bürgerschaft hier kommen, ihre Berechtigung. Und Herr Stein hat sie auch ausführlich beantwortet. Frau Becker, Sie haben sich als Nächste zu Wort gemeldet. Ich nehme an, als Vertreterin der Verbraucherzentrale und nicht als Privatbürgerin, aber wie auch immer, bitte. Sie müssen allerdings auch noch den Ton einschalten.
Ich möchte auch gerne noch mal an den Beitrag von Herrn Stein anknüpfen, der gesagt hat, dass ihm auch immer wieder in den Gesprächen auffällt, ja, dass viele Leute einfach die Energiekosten nicht mehr bezahlen müssen. Und da kann ich so aus der Praxis berichten, ja, so ist es. Also so viel an Elend, was ich jetzt so in den letzten Wochen gesehen habe, habe ich in meinen ganzen 30 Jahren Verbraucherzentrale nicht gesehen. Aber ich merke auch schon, dass die Bürger sehr viel tun und versuchen, da auch so ein bisschen einzusparen, sei es, dass Strommessgeräte ausgeliehen werden, sei es, dass unsere kostenlosen Seminare oder auch Beratungen gebucht werden. Und das, denke ich, ist immer ein sehr, sehr schönes Zeichen. Aber es gibt ja trotzdem immer noch Menschen, die können es trotzdem nicht bezahlen, aus irgendwelchen Notsituationen heraus. Und da wäre so meine Frage auch an die Stadt, bei allen Ausgaben, die anstehen, Ist da irgendeine Art Hilfsfonds geplant, wenn man jetzt so wirklich die Menschen sieht, die vielleicht auf medizinische Geräte angewiesen sind, die nur mit Strom laufen, die aber tatsächlich die Strom- oder Gaskosten nicht mehr zahlen können? Oder da sind ja auch andere Szenarien denkbar von wirklich Leuten, die ja nicht mal eben jetzt mal ohne Strom leben können.
Ja, danke schön. Herr Stein, können Sie da was zu sagen?
Ja, eingedenk Ihrer Mahnung würde ich versuchen, die Antwort etwas kürzer zu formulieren. Frau Becker, Sie haben das richtig beschrieben, zumindest was das Heizen angeht. Nicht beim Strom, beim Heizen ist es ja so, dass das zumindest bei den SGB II und SGB XII Bezieher in den sogenannten Kosten der Unterkunft, KDU, ein technischer Begriff, drin ist, sodass also die Transferleistungsbezieher, was das Heizen angeht, zunächst einmal auch erhöhte Leistungen bekommen. Und das ist das gleiche Thema, was die Frau Merschior und ich schon seit Jahren immer wieder diskutieren. Was ist mit den Haushalten, die knapp drüber sind? Die also so viel verdienen, dass sie keinen Anspruch auf SGB II oder aufstockendes Arbeitslosengeld II haben, aber nicht zu den richtig knackig gut verdienen gehören, also gerade so um die Kurve kommen. Ich vermute mal, wenn ich mir das alles jetzt mal so ansehe, dass das auch ein großer Teil von Menschen jetzt Aufstockungsansprüche haben wird, weil das Einkommen nicht mehr ausreicht. Und wir alle wissen, wie schwierig das ist, damit klarzukommen. Und es ist ja auch, kann ja auch nicht richtig sein, dass die Leute dann zum Jobcenter gehen, weil es eine Energiekrise gibt. So. Um die Menschen mache ich mir Sorgen. Allerdings, aus unserem Haushalt können wir jetzt nicht, was weiß ich, einen Job von 10 Millionen aufmachen oder was auch immer, um zu sagen, nach welchen Kriterien auch immer wird das hier entsprechend ausgekehrt und wir unterstützen die Betroffenen. Dazu werden wir finanziell nicht in der Lage sein. Ich habe mir die Ergebnisse des Koalitionsausschusses auf Bundesebene heute mal kurz wirklich durchgelesen und auch nach etwas gesucht. Da habe ich nur gefunden, dass man das Miet- und Energierecht und das Privatrecht so modifizieren will, dass, ich drücke es mal flapsig aus, keinem der Gashahn abgeklemmt wird, weil die Rechnung nicht bezahlt wird. Das ist natürlich keine Lösung, weil die Rechnung ist ja dadurch nicht aus der Welt. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir im Laufe der nächsten Monate, wenn es wirklich dann Winter wird, nochmal draufsatteln muss, um die Schwellenhaushalte, die also nah am SGB II dran sind, im Moment nicht drin sind, aber kurz, nur knapp drüber, da braucht es noch eine entsprechende ergänzende Subvention. Und ob die Beträge, die jetzt als Einmalzahlung beschlossen worden sind, reichen, da bin ich eher skeptisch. Aber Sie haben eine klare Frage gestellt, will Sie klar beantworten. Ich kann Tore Eggert, unserem Kämmerer, jetzt nicht sagen, ich mache mal einen Millionenfonds aus, leg den mal auf und den bezahlen wir dann aus. Dazu wären wir fiskalisch nicht in der Lage.
Ich würde diese Frage gerne nochmal weitergeben an Herrn Habrunner von der Belkaf. Herr Habrunner, zum einen Hilfsfonds, darüber hatten wir vor einer Weile ja schon mal gesprochen, weil die Rheinenergie genauso etwas macht. Die Belkaf hat sich für einen anderen Weg entschieden. Die andere Frage hatte aber Frau Becker gerade auch aufgeworfen. Was passiert tatsächlich, wenn Ihre Kunden, wenn die Belkaf-Kunden ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können irgendwann im Winter? Gibt es da Überlegungen, wie mit denen in so einer Situation umgegangen wird?
Natürlich gibt es Überlegungen, das machen wir jetzt schon seit vielen Wochen und Monaten. Wir wären ja schlechte Geschäftsführer oder schlechte Wirtschaftsleute, wenn wir darüber nicht nachdenken würden. Allerdings gibt es natürlich nicht den Lösungsansatz, Belkaf verzichtet auf ihre Bezahlung. Das geht nicht, sonst schädigen wir und riskieren im Endeffekt dann unser Unternehmen. Und das kann natürlich auch nicht Sinn des Vorgehens sein. Allerdings auf das, was Frau Becker gesagt hat, also ich glaube, Belkaf oder auch Rheinenergie, für die ich nicht hier mandatiert bin zu sprechen, das muss ich ausdrücklich so sagen, Belkaf hat mit Sicherheit noch nie irgendjemand den Strom abgedreht, der für die medizinische Versorgung ein entsprechendes Gerät benötigt. Dazu stehen wir natürlich immer für Gespräche zur Verfügung. Aber die grundsätzliche Aussage, die ich treffen muss, ist, wir geben diese hohen Preise weiter. Wir verdienen uns daran keine goldene Nase, sondern wir sind im Endeffekt wirklich in diesem Fall diejenigen, die den hohen Weltmarktpreis weitergeben. Wir sind uns der Probleme durchaus bewusst und stehen da auch für Gespräche zur Verfügung mit Caritas, mit Verbraucherzentrale, um im Einzelfall individuelle Lösungen vielleicht anzustreben. Aber eine Gesamtlösung, wie wir als Energieversorger diese internationale Krisensituation lösen, die haben wir leider nicht. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, wir haben hier ja, da reden wir ja alle mit Verlaub gesagt, immer ein wenig um den heißen Brei herum. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Frau Merschhörn sprach das auch an. Wir wissen alle, dass Strom und Gas mit Verlaub gesagt sündhaft teuer werden, schon sind und noch teurer werden. Das ist noch gar nicht so ganz angekommen. Es ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das wissen wir. Dann kommt vielleicht hinzu, was wir alle hoffen, dass es nicht der Fall sein wird, dass wir möglicherweise wirklich irgendwann Gas rationieren werden müssen. So, das wissen wir alle. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, was machen wir jetzt? Und jetzt geht die Diskussion los. Und das meine ich jetzt nicht böse. Ich bin selber auch Geschäftsführer der Bäder. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich meine Bäder weiter betreiben werde können. Aber wenn ich jetzt dann schon wieder höre, dass jeder mit guten Gründen natürlich kommt und sagt, ja, aber die Sportvereine bitte nicht. Also das ist ja ganz wichtig. Und die Stadtbeleuchtung, aber die bitte nicht, weil es gibt ja auch den Risikoaspekt. Und jeder hat einen guten Grund, warum er bitte doch nicht betroffen sein sollte. Und das wird auf Dauer eben nicht hinhauen. Wir werden alle am Ende des Tages mit einer Reduzierung unseres Wohlstands klarkommen müssen und jeder wird irgendwo auf etwas verzichten müssen. Und diese ganzen Runden, die können wir uns sparen, wenn wir immer wieder auf den Punkt zurückkommen, ja, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das wird halt nicht funktionieren.
Gut, ja, Frau Hensch, Sie vertreten die Caritas in Rheinberg. Das Thema ist jetzt ja oft gestriffen worden, aber das noch nicht so richtig angesprochen worden. Wie schätzen Sie die soziale Lage aktuell und natürlich eben auch mit dem Blick auf den Winter ein, mit den Kostensteigerungen, die da sind, die, wie Herr Habrunner sagt, noch sehr, sehr viel heftiger und stärker kommen werden, als wir das im Moment womöglich ahnen? Können Sie so eine Art von Situationsbeschreibung geben?
Eine Situationsbeschreibung ist im Moment noch schwierig, weil die Regelungen aus meiner Sicht, die der Bund anstrebt, eigentlich noch nicht ganz und komplett veröffentlicht sind. Also es sind Hilfen avisiert, und zwar genau für die Zielgruppe, wie Herr Stein und auch Frau Merschhörn das gesagt haben. Große Sorgen machen wir uns um die noch nicht, ich sag mal noch nicht, wirklich ausdrücklich Leistungsbezieher. Das heißt also, die alleinerziehende Frau, die bisher mit, weiß ich nicht, ihrem vielleicht nicht Vollzeitjob und Unterhaltsgeld gerade noch so hingekommen ist. Und diese Gruppe von älteren Leuten, die gerade noch so hingekommen sind mit ihrer Rente, um die machen wir uns die meisten Sorgen. Da sind wir uns einig. Was fehlt und was auch wir im Moment nicht umfänglich anbieten können, wo wir uns gerade auch um Stellenanteile bewerben, aber noch nichts in trockenen Tüchern haben, das ist, man müsste diese Menschen ausführlich beraten können. Also das werden ja viele Menschen sein, die im Leben kaum Anträge gestellt haben. Ja, und die, mit denen müsste man durchgehen, auch welche Hilfen kann ich denn insgesamt bekommen? Das hilft wahrscheinlich dann auch eins ums andere. Ne? Gibt es noch eine GEZ-Befreiung, die jemand gar nicht kennt und noch nie gemacht hat? Gibt es eine Befreiung beim Rezepte einlösen und gibt es eben die Hilfe über Wohngeld, wenn ich noch nie Wohngeld bekommen habe, aber da jetzt hineinrutsche. Also wie kann man das gestalten? Das ist, glaube ich, noch nicht klar. Und ich habe vor kurzem von jemand anders eine interessante Bemerkung gehört. Machen eigentlich auch, guckt unsere Kreissparkasse darauf oder unsere Volksbanken, weil eventuell gibt es Leute, die eben gerade hinkamen und die Konten laufen jetzt ins Minus. Wann sagt jemand eigentlich so, ups, stopp, das wird jetzt schwierig und geht in Gespräche. Also auch da ist eine völlige Ratlosigkeit, so habe ich das gehört, wie man damit umgeht. Ich denke, die großen Hilfsfonds, ja, die in der Größe wird es nicht geben, in Einzelfällen, in ganz umrissenen Einzelnotfällen wird man über Stiftungen oder dies oder das auch Caritasseits Unterstützung losmachen können, aber das rettet keine breite Bevölkerung, die wahrscheinlich jetzt mit dieser Notlage konfrontiert ist. Und ich denke, zur Wahrheit gehört auch, ja, wir reden über Einsparungen, die vielleicht, na, wenn sie die 20% nicht erreichen, vielleicht 10 oder 15% erreichen Und gleichzeitig haben wir 200-prozentige Kostensteigerungen. So, da kann einem natürlich etwas der Mut vergehen, aber ich glaube, das wird die Realität. Und ich will eine kleine Sache in eigener Sache anbringen. Auch die Wohlfahrtspflege hat eigentlich kaum andere Finanzierungsmöglichkeiten als die öffentliche Hand. Wenn wir nicht umlegen können, was wir an Mehrkosten haben, wir können nicht einfach jetzt 100, also Brötchen war jetzt das ganz schlechte Beispiel, weil auch der Bäcker Schwierigkeiten hat, aber wir können nichts mehr produzieren, wo wir durch mehr einnehmen können. Also auch da werden sich Schwierigkeiten auftun, also deutliche Schwierigkeiten. Nun ist unsere Rolle in erster Linie für Menschen da zu sein, denen es im Leben schlecht geht. Das werden wir versuchen auszufüllen. Aber ja, so sehe ich da die Schwierigkeit. Das geht echt wie eine Schere auseinander.
Verstehe ich aber Sie an dem Punkt richtig, dass Sie sagen, also eigentlich sind die Hilfsinstrumente sind da für die Leute, die eben halt jetzt aus einer Situation herausrutschen, in der sich bislang eben halt über Wasser halten konnten und sie künftig nicht mehr machen müssen. Aber eben halt diese Menschen zu beraten, dafür fehlt es jetzt kurzfristig an Kapazitäten.
Ja, das zum einen. Und wir haben die Regelungen noch nicht ganz klar. Wir können noch gar nicht genau sagen, was kommt dabei rum. Also das ist noch gar nicht raus. Noch im Moment könnte man fast gar nicht beraten. Mhm. Und ob es hinreichend ist dann für jemanden oder welche Skepsis da auftut, kann im Moment von dem, was bekannt ist, noch niemand sagen.
Ja, danke schön. Frau Becker hat sich dazu auch noch mal zu Wort gemeldet.
Genau. Also dazu habe ich jetzt auch noch mal eine Frage. Sie haben ja vor einigen Jahren auch so eine Stromsparberatung beispielsweise mal angeboten oder auch eine allgemeine Sozialberatung, wo dann so allgemeine Sozialfragen halt beantwortet wurden. Meines Wissens gibt es das ja nicht. Sind denn da irgendwelche Ideen, dass das wieder aktiviert wird, dieses Beratungsangebot, oder liegt das noch flach?
Das ging direkt an Frau Hensch, nehme ich an.
Genau, also aktuell haben wir keinen Stromsparscheck. Und damals war, glaube ich, der Partner auch die Rheinenergie, die damit gefördert haben. Das war ein Projekt, was auch, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren schon ausgelaufen ist. Wir schauen gerade danach, ob wir da irgendwo Anknüpfungspunkte finden, haben das noch nicht. Wir haben, also das Bistum hatte, also der Diözesan-Caritas-Verband hatte gesagt, wir können eine Interessensbekundung abgeben für Mittel, die vielleicht für diese Sozialberatung bereitstehen, aber auch da gibt es noch keine Rückmeldung. Und ansonsten gibt es kein, also es gibt eine erste Kommune, die sagt, Caritas, wenn du nur uns Arbeitskräfte besorgen kannst, die das können, und das ist Rösrath gewesen, ne, dann hau uns wenigstens ein paar Stunden hier jemanden hin, und das kriegen wir auf jeden Fall jetzt hin. Das werden 8-9 Stunden sein, Wochenstunden, also an 2 Vormittagen oder irgendwie sowas ähnliches in Rösrath. Und ansonsten brauchen wir auch ein Stück Mittel und Unterstützung dafür, ne, dass man beraten kann, damit die Leute das in Anspruch nehmen, was denn möglich ist.
Ja. Wäre das ein Modell für Bergisch Gladbach, was Sie jetzt für bei Rösrath berichteten, oder ist das eine andere Dimension?
Ja, es wäre eine etwas andere Dimension, und wir müssten gucken, wie wir Personal rauskriegen, aber wir haben noch im Moment noch keine Gespräche dazu. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welche Gedanken die Stadt sich auch gemacht hat, aber wer da was wie beraten kann.
Da habe ich mit meinen Fachleuten auch bisher gar nicht drüber gesprochen. Da müssen wir uns mal ansehen, was wir auch an Beratungsinfrastruktur, wir haben ja alle an in der Stadt, ob man nicht möglicherweise für eine Zeit auch Schwerpunkte verlagert. Kann ich nicht im Moment jetzt nichts Konkretes zu sagen, aber ich würde mal sagen, Frau Hensch, gehen Sie auf den Herrn Megender oder die Frau Hellwig zu und mal sehen, ob was möglich ist. Im Kämmerer wird schon wieder ganz flau, ne? Tore, müssen wir gucken. Ich bin immer dafür, Dinge in Strukturen, die da sind, vielleicht durch Aufgabenverlagerung erstmal abzubilden. Aber da rede ich jetzt wieder Winde von der Farbe. Das müssen die Fachleute mal besprechen. Ich finde das jedenfalls gut, dass die Freunde in Rösrath sowas machen.
Herr Gertz, Sie hatten sich dazu gemeldet.
Genau. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gar nicht in irgendeinen defatistischen Tenor oder sowas einstimmen. aber ich würde das gerne nochmal, und ich möchte auch eine Sache, auch wenn ich sie gleich bringe, an der Stelle sicherlich nicht überstrapazieren. Aber wie der Herr Harbonner sagte, wir haben ja einen Erkenntnisgewinn. Die Frage ist, was ist zu tun? Und nicht jetzt aus der Funktion des Kämmerers, sondern auch das Geld als Umverteilung, es muss irgendwo herkommen, ist natürlich endlich. Und jetzt ist ja mal die Frage, was können wir eigentlich klug machen? Und für mich ist immer so ein bisschen ein zielführendes Element ist doch das Solidarität und Gemeinsamkeit. Nicht, weil uns, doch, es hat uns durch ganz viele Krisensituationen erfolgreich durchgetragen. Wir haben uns geholfen, manchmal mit dem, dass man das vielleicht wenige, was man hatte, geteilt hat, dass man einfach nach jemand anderem geguckt hat. Und hier ist, wir haben eine große Stadtgesellschaft, wir haben eine große Gesamtgesellschaft, wo wir gerade sagen, die Energieberater, die sagen, die kommen mit der Arbeit nicht mehr nach, weil der Tag nicht genug Stunden hat. Der Bedarf ist aber hoch. Aber wir haben ja Leute, die diese Beratungsangebote schon in Anspruch genommen haben und auch vielleicht bereit sind, sich dementsprechend einfach auch nochmal beim Nachbarn, ne, vielleicht eine ältere Dame oder wie auch immer, jetzt nicht um irgend so ein Bild, um ein Klischee zu bedienen, aber einfach mal vorbeizugehen und sagen, kann ich hier denn vielleicht irgendwie helfen? Weil einfach mal zu gucken, kann man da was einstellen, um einfach die Verbräuche zu gering zu halten. Das bringt uns alles nicht über all die Hürden, aber es sind doch eine Vielzahl von kleinen Schritten, die wir gesagt haben, die uns dazu bringen, um die Keule, die droht, vermeiden zu können.
Gut, ja. Ich wollte vorhin, Herr Gert, Sie waren fertig, oder?
Ja.
Achso, ja, ich hatte gerade nichts mehr. Ich würde die Frage auch gerne nochmal, also was die Energieberatung angeht, an Herrn Harbonner weitergeben. Sie hatten das ja angekündigt, Sie machen natürlich auch Energieberatung. Wie ist eigentlich die Nachfrage tatsächlich? Also besteht bei den Bürgern und Bürgerinnen ein großer Bedarf jetzt noch an individuellen Energiesparberatung oder ist das durch das, was ja auch seit Wochen jetzt nun durch die Medien getragen wird, gedeckt?
Also man muss sagen, wir hatten das ja vor längerer Zeit sehr intensiv angeboten und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass das Interesse an Energieberatung reduziert wurde. Haben dementsprechend auch sukzessive natürlich das dafür vorgehaltene Personal mit reduziert. Jetzt durch diese extreme Krise gewinnt dieses Thema wieder zusätzliche Bedeutung. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, wir wollen diesen Weg wählen und wollen Energieberatung, wie kann ich Energie sparen, verstärkt wieder besetzen. Wir sind dazu auch, weil wir haben ja auch nicht plötzlich mehr Leute, die das von heute auf morgen darstellen können, sondern wir sind dazu im Gespräch, unter anderem auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verbraucherzentrale, und werden dazu auch sprechen mit den anderen Institutionen, die sich dieses Themas annehmen und werden dann im Zusammenhang mit der ja jetzt anstehenden Gaspreiserhöhung zum 1.10. werden wir diesem Thema verstärkt Beachtung schenken und hoffen, dadurch ein wenig zur Entspannung beitragen zu können. Aber nochmal, das ist in der Summe sicherlich eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Das wird nicht diese enormen Probleme lösen. Wir helfen, wir tragen dazu bei, aber wir werden nicht diejenigen sein, die dieses Problem lösen können.
Ja, danke schön. Die sozialen Belastungen, die sozialen Fragen. Herr Bertenrath, bitteschön.
Oh, ja. Ja, vielen Dank, Herr Watzlawick. Sie sprechen genau das Soziale an. Ich bin in der Schule zu Hause, ich bin im Sport zu Hause. Das sind genau die zwei Punkte oder zumindest zwei Punkte, die in den letzten 3 Jahren in der schwierigen Situation sicherlich nicht zu den Gewinnern gehören. Für mich ist jetzt die Frage, wenn wir überlegen, was können wir als Stadtgesellschaft tun, gibt es in unserer Stadtgesellschaft Gewinner der letzten 2, 3 Jahre, die jetzt auch wirklich was beitragen können, die wir ansprechen können? Ich denke, dass sowohl Schule als auch Sport sich sicherlich wieder beteiligen werden an, wie der Herr von Eggert angesprochenen, Solidarität und Gemeinsamkeit. Aber ich erwarte auch von den Gewinnern irgendwie, die wir sicherlich haben werden in den letzten 2, 3 Jahren, dass sie sich auch beteiligen und auch was Gutes tun für die Stadtgesellschaft.
Was heißt das konkret?
Das heißt,
also jetzt auf Bergisch Gladbach bezogen.
Dass wir in Bergisch Gladbach vielleicht überlegen, wo haben wir Gewinner? Herr Habrunner hat gerade schon gesagt, dass er definitiv kein Gewinner ist. Das wird so sein. Aber vielleicht können wir gemeinsam mal schauen, wo wir Gewinner haben. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einige Gewinner in Bergisch Gladbach gibt.
Mhm.
Herr Stein. Und wenn wir von Solidarität sprechen, gehört das auch dazu, an die mal dran zu gehen.
Herr Stein, weckt das bei Ihnen eine Fantasie? Sie lachen?
Nein, ich schmunzel vielleicht ein bisschen, weil ich mir gerade überlegt habe, ob ich solche Gewinner kenne. Selbst wenn ich sie kennen würde, würde ich sie ja höchstens, was weiß ich, über Steuerinformationen, die streng vertraulich sind, kennen. Deswegen kann ich nicht darüber sprechen. Aber abstrakt ist es sicherlich nicht falsch formuliert, wenn man sagt, dass es auch starke Schultern in unserer Gesellschaft gibt. Und ob es auch in Bergisch Gladbach Unternehmen gibt, die von diesen Zufallsübergewinnen betroffen sind, in positiver Hinsicht, weiß ich nicht. Und ich finde es richtig, dass man dieses Instrument jetzt auch einsetzen will, nachdem es in anderen europäischen Ländern ja schon seit geraumer Zeit zum Einsatz kommt. Ansonsten bleibt uns allen nur grundsätzlich an alle, die es sich leisten können, zu appellieren, da zu helfen, wo Not am Mann und an der Frau ist. Da allerdings, muss ich sagen, nehme ich auch eine Menge wahr. Also die Geldbörsen, bei denen die helfen können im Bergisch Gladbach, sind nicht verriegelt und verschlossen, sondern hier fließt eine Menge in karitatives Engagement. Und will dies nicht einzeln hervorheben, aber da passiert eine Menge. Dennoch, das ist sicherlich richtig, vielleicht nicht hier in unserer Stadt, aber generell in der Republik, das kann man ja auch nachlesen, gibt es große Unternehmen, die sehr gut verdient haben, die also auch von der Pandemie positiv wirtschaftlich betroffen waren. Ja, und da finde ich es richtig, wenn auch der Steuergesetzgeber abschöpft. Das hat nichts mit Umverteilung oder Gleichmacherei zu tun, sondern davon, dass es große Gewinne offenbar gegeben hat und zum Teil immer noch gibt, die nicht auf bessere Produkte oder besseres Bemühen am Markt, sondern auf den schieren Zufall einer Pandemie zurückzuführen waren. Und wenn man da ein Stück weit abschöpft, genauso wie jetzt bei denen, die im Energiesektor, ohne dass sie selbst mit fossilen Energien unmittelbar handeln, aber sozusagen im Windschatten dann mächtige Gewinne machen, dass das durch den Gesetzgeber teilweise abgeschöpft wird, kann ich nur richtig finden.
Ja, danke. Frau Erhardt, Sie hatten sich im Chat noch mal zu Wort gemeldet. Weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Möchten Sie noch mal was beitragen? Ich sehe Sie jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, doch, da. Ja, bitte.
Okay. Ja, es ging ja eben um das Thema Energieberatung und ob das zugenommen hätte. An die Frage an Herrn Habrunner. Ich als selbstständige Energieberaterin kann aber sagen, dass tatsächlich ab März die Energieberatung und die Nachfrage sich sehr stark gehäuft hat. Ich bin eigentlich von Haus aus Architektin und staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und Wärmeschutz und die Energieberatung liegt bei mir so nebenbei. Das ist gerade mein Hauptaufgabenfeld, wo ich mich dann bewege. Und dazu wollte ich auch nochmal erwähnen, dass der Rheinisch-Bergische Kreis zum Beispiel diese BAFA vor Ort Beratung, so hieß es früher, heute heißt das ISFP, auch noch unterstützt mit 10%. Ich kann aber im Prinzip diese ISFPs gar nicht mehr anbieten. Wir haben, wenn ich das mal so erläutern darf, viel weniger Energieberater als eine Nachfrage an diesen Sanierungsfahrplänen. Das ist dieser individuelle Sanierungsfahrplan, abgekürzt ISFP. Das heißt, der Kunde, der kommt zu mir, ruft mich an und möchte eine Energieberatung haben. Ich beantrage die Mittel für ihn. Er bekommt 1.300 Euro Zuschuss. Ja, das möchte ich kurz mal ausführen. Er bekommt 1.300 Euro Zuschuss. Die bekommt er zugesagt, letztendlich bekomme ich aber das Geld und ich bekomme das nicht. Ich bekomme das irgendwann in einem halben Jahr später. Und das können sich ja mal einfach wirtschaftlich ausrechnen, wie viele ISFP kann ich monatlich überhaupt anbieten, weil ich kann ja nicht für 300 Euro eine Woche lang arbeiten. Das funktioniert nicht. Ja, das heißt, ich kann diesen ESFP gar nicht anbieten an die Kunden, die es eigentlich auch gerne haben wollten. Und der Rheinisch-Bergische Kreis wollte sogar, dass ich mich ins Rathaus setze, 2 oder 3 Vormittage mal im Monat, gratis, also das war nicht vergütet, ich habe extra nachgefragt und ich könnte mir ja dann Kunden holen. Also solche Dinge, Energieberatung, das geht alles nicht mehr gratis. Auch Verbraucherzentralen, der Kunde, man erweckt den Anschein, dass sowas nichts kostet. Das kann es aber nicht tun, weil wir sind auch selbstständig und ich habe auch Sozialabgaben zu tragen. Dieser 10%ige Zuschuss, den auch noch der Rheinisch-Bergische Kreis...
Ja, Frau Erhardt, ich möchte jetzt allerdings doch, glaube ich, ausbremsen. Das ist jetzt wirklich ein sehr spezielles Thema. Der Bedarf ist da. Es gibt natürlich viel Bürokratie. Ja, das ist, glaube ich, angekommen. Also da ist noch viel, auch in der Bürokratie wahrscheinlich, die nicht für so eine Krisensituation ausgelegt ist und daher auch jetzt mal wieder oder vielleicht in diesem Fall nicht schnell genug reagiert. Ich würde gerne noch auf den Punkt zurückkommen, den Herrn Stein gerade auch vielleicht mal angesprochen hat. Starke Schultern, viele Schultern. Die Stadtgesellschaft ist konstruktiv, hilft. Das ist ja eben auch ein Thema, das uns seit mindestens 2 oder auch 3 oder 4 Jahren eigentlich seit 2015 immer wieder begleitet und auch immer wieder betont wird, dass es so ist. Wie sehen Sie im Moment aktuell den Zusammenhalt? Und das ist jetzt nicht nur eine Frage an Herrn Stein, sondern vielleicht auch an alle Teilnehmer in der Bevölkerung. Also Frau Merschuhan fordert schwere und harte Entscheidungen, andere kümmern sich um Spezialgeschichten. Wie lange hält dieser Konsens in dieser Gesellschaft? Ist er im Moment stark und wird er eben halt auch durch den Winter tragen? Auch das ist ein Blick in die Glaskugel, völlig klar. Wer traut sich da vielleicht zu einer Überlegung?
Ja, ich sag mal einfach ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der Fall sein wird.
Mhm. Gibt es Widerspruch? Herr Eggert meldet sich nicht unbedingt mit Widerspruch. Ich höre Sie noch nicht, Herr Eggert, bitte noch mal einmal.
Ich würde es auch ergänzen um ein Ja, aber. Und zwar das, was ich bekomme, Sie sagen, es gibt starke Schultern. Es sind oftmals aber immer die gleichen starken Schultern. Und auch den Leuten muss man sagen, geht nach. Ich empfinde das jetzt, kann weiß das erst für die Zeit. Denen geht irgendwann auch die Kraft aus. Die sind irgendwann bei aller Krisentauglichkeit und Festigkeit und hohem Gras der Resilienz und Frusttoleranz sind die Leute irgendwann auch mal am Ende. Deswegen muss man auch immer, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein und das auch kritisch mit dem Blick haben. Ich kann jetzt immer für die Kollegen in der Stadtverwaltung, das ist natürlich der Druck, den man selber hat, den gibt man weiter an dem am anderen Ende. Aber möchte dann immer auch, wir werden ja oft adressiert, dass man sagt, wenn ihr jetzt mal nicht so wärt, dann könntet ihr Teil einer Lösung und nicht einer administrativen Problematik sein, wenn ich das jetzt mal so direkt sage. Aber auch diese Leute, wir machen es uns, will ich mal sagen, an der Stelle und dafür alle Kollegen mal eine Lanze brechen, wir machen es uns alle nicht einfach, aber auch da stecken die Menschen dahinter, die ja gleichzeitig zu Hause die gleichen Probleme haben, die der Bürger, der wiederum rückadressiert, auch hat an der Stelle. Also wir müssen, das muss man, glaube ich, schon mit Augenmaß machen und an der richtigen Stelle die Mischung, wie Frau Merschuhan sagte, zwischen Entscheidungen, die man dann auch nicht mehr diskutiert, die man dann einfach in Anführungszeichen erträgt oder mitträgt und zwischen dem richtigen, der Gedanke der Solidarität, hingucken, wann braucht jemand Hilfe und diese dann kleiner werdende Ressource der starken Schultern an der Stelle sicherlich aber auch klug einsetzen.
Das war's. Ja, danke. Herr Marx, ich glaube, Sie hatten sich auch zum gleichen Thema gemeldet. Auch bei Ihnen bitte einmal den Ton einstellen.
So, jetzt haben wir es. Ich möchte dem Frank Stein und auch dem Herrn Erger zustimmen. Die Gesellschaft in sich glaube ich wirklich, dass wir bereit sind, weiterzugehen. Ich sehe ein großes Problem, dass wir das nicht richtig kommunizieren. Mich erinnert das so ein bisschen, ich bin Jahrgang 51, habe das selbst nicht erlebt, aber ich weiß das noch aus Erzählungen. Die Rede von Winston Churchill, ich kann nur Blut, Schweiß und Tränen versprechen. Mir fehlt einfach so ein bisschen die positive Kommunikation. Wenn wir zusammenstehen, schaffen wir das. Und wenn dann so aus der Kakophonie kommt, man soll nach Verhandlungen führen mit Russland und weiß ich was, das alles schwächt nur unseren Zusammenhalt. Der Wille diese Krise, und Frank Stein hat es richtig gesagt, das ist keine Krise, die mal eben angeknipst ist und wir werden 2, 3 Maßnahmen ergreifen und dann ist es vorbei. Das wird länger dauern und wir brauchen da einen Durchhaltewillen. Und dieser Durchhaltewillen, den müssen wir stärker kommunizieren und die Gesellschaft auch stärker da mitnehmen. Wir müssen wissen, warum wir das machen. Und warum wir diese Einschränkung, jeder Einzelne von uns machen muss. Das kleine Beispiel von kalt die Hände waschen, das ist ja eine Petesse, ist ja nicht entscheidend, aber es sind die Bereitschaft, mitzugehen. Und ich glaube, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, da muss mehr kommen. Dann sind wir auch, dann wird die Gesellschaft auch bereit sein, diese Kriege gemeinsam durchzustehen. Wir müssen das einfach als eine, ja, mehr als eine Sozialaufgabe zu sehen, einzelne Maßnahmen. Es ist eine Einstellung, wenn ich das mal so brachial sagen darf, diesen Kampf zu gewinnen. Und da fehlt mir einfach die entsprechende Kommunikation, die entsprechende Begleitmusik. Das hat nichts mit der Stadt zu tun, sondern das ist auf Landes- und Bundesebene sicher notwendig, wenn nicht sogar auf europäischer Ebene. Danke.
Naja. Tapferkeit und Mut hat ja heute Ihr Bundeskanzler oder unser Bundeskanzler gefordert. Ich glaube, auf der nationalen Ebene passierte ja schon einiges. Ist das nicht aber auch eine Aufgabe, die tatsächlich eben halt auch hier vor Ort geleistet werden muss? Kommunikation? Und damit geht dann die Frage dann doch wieder an Herrn Stein.
Ja, selbstverständlich. Natürlich, das ist so. Den Menschen erklären, was passiert, den Menschen sagen, was wir tun. Wo ich jetzt tatsächlich der Meinung bin, das wird, wir haben es ja gerade gehört, an allen Ecken und Enden kommuniziert. Ich will nicht wieder den Waschlappen eines berühmten Ministerpräsidenten bemühen, aber über diese Dinge, glaube ich, wird ausreichend gesprochen und berichtet. Aber ich stimme dem zu, dass wir auch in der Stadt und auf der Ebene der Stadt eine Aufgabe haben, jetzt ja, den richtigen Ton zu finden. Und der richtige Ton kann meines Erachtens nicht sein, jetzt Cassandra-mäßig sozusagen die Apokalypse auch noch herbeizureden und zu beschreiben, sondern selbstbewusst zu sagen, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Und das kann man nicht befehlen. Dafür sind Veranstaltungen wie die heutige sehr wichtig. Das ist auch nichts, jedenfalls ist meine Meinung, für eine, was weiß ich, Werbe- oder PA-Agentur, der man sagt, jetzt macht mal ordentlich Kampagne, sondern das kann sich aus der Summe, nur der Summe der vielen einzelnen Aktivitäten und Aktionen ergeben. Und wir werden natürlich in den nächsten Wochen dieses Thema dauernd auf der Agenda haben. Nebenbei bemerkt ist auch das Thema, was bedeutet dieser Krieg außerhalb des Themas Energie und Inflation, noch ein wichtiges Thema, was die Menschen auch sehr bewegt. Also in der Summe, jetzt würde ich mir niemals anmaßen, Winston Churchill-Vergleiche zu ziehen, aber so ein bisschen mehr Blood, Sweat and Tears, das ist richtig. Und ich habe, das sage ich jetzt nicht parteipolitisch gefärbt, sondern einfach als Bürger dieser Republik. Ich freue mich immer, wenn Olaf Scholz aus dem Quark kommt und genau diese Tonart anschlägt, weil unser Land das braucht. Übrigens freue ich mich bei allen anderen Spitzenpolitikern genauso. Und vor allem freue ich mich, wenn sie sich nicht gegenseitig in die Pfanne hauen, sondern hier erkennen, dass wir alle gemeinsam einer großen Herausforderung ausgesetzt sind.
Gut, ja, das war noch nicht das Schlusswort. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten, dann machen wir pünktlich Schluss nach 90 Minuten, wie immer. Herr Fennedey, Sie haben sich gemeldet. Wir brauchen wieder Ihren Ton.
Ich bin zu dumm für diese Technik. Aber ich glaube, wir sind alle gut beraten. Und zwar, wir alle verfolgen ja die Entwicklung auf allen Ebenen, kommunal, auf Landes- und Bundesebene. Und ich glaube, unsere Politiker oder auch die Verwaltung sind wirklich gut beraten, moderate Maßnahmen zu ergreifen. Jetzt keine patriotischen Reden zu schwingen, sondern einfach zu überlegen, was bedeutet das für den Einzelnen. Es gibt Leute, gerade Selbstständige, die wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Und da ist sehr entscheidend, dass diese Menschen das Gefühl haben, dass die Entscheidungen, die getroffen werden und die Maßnahmen, die getroffen werden, gut abgewogen sind. Und ich habe das Gefühl, im Augenblick entgleitet da was und ich denke, das wird Folgen haben. Und ich denke, da sind Sie als Kommunalpolitiker, Herr Stein, und Ihre Kollegen auch wirklich gefordert, maßvoll zu sein und nicht alles kaskadenartig von oben zu übernehmen, was von oben kommt. Es gibt da sicherlich auch Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, die aus Ihrer Sicht unsinnig sind. Das sollten Sie dann vielleicht auch nach oben weitergeben, was das für Folgen hat. Ich denke auch mal in Berlin kommen nicht alle Engpässe bei den, sage ich jetzt mal, Selbstständigen oder auch kleineren Angestellten oder Leute, die ein oder zwei Jobs haben. Wenn ein Job wegfällt, sind die teilweise in einem echten Problem. Und ich glaube nicht, dass da eine Sensitivität besteht in Berlin, wenn man sich manchmal so die Redebeiträge von Bundespolitikern anhört. Ich denke, da wären Sie als Kommunalpolitiker schon gefordert, nach oben weiterzugeben, was Sie hier quasi von den Unternehmern und von den Angestellten, von den Bürgern vor Ort gesagt bekommen. Ich hoffe, das tun Sie. Dankeschön.
Das wird Herr Stein auf jeden Fall bejahen. Dazu auch, also in dieser Runde sind Sie jetzt nicht dabei, aber sonst oft auch sehr engagiert hier vor Ort. Und auch in diesen Runden sind natürlich auch die Landtagsabgeordneten und die Bundestagsabgeordneten, von denen wir eine ganze Reihe hier aus Bergisch Gladbach, aus dem Kreis haben, für solche Themen ansprechbar, um genau das eben halt auf die Landes- und Bundesebene zu transportieren, kann ich Ihnen nur empfehlen. Ich glaube, da werden Sie zumindest offene Ohren finden. Ob dann Sie doch tatsächlich inhaltlich durchkommen, ist noch eine ganz andere Frage. Ja, würde ich sagen, biegen jetzt auf die Schlussgerade ein. Nochmal eine offene Fragerunde oder beziehungsweise die Möglichkeit zu fragen, die jetzt nicht in die Themenblöcke vielleicht passen, aber trotzdem für Sie nochmal wichtig sind. Fragen, vielleicht auch Hinweise, bevor wir dann tatsächlich zum Schlusswort kommen. Gibt es da noch Sachen? Frau Hensch, ja bitte.
Ja, ich habe vielleicht eine ganz, ganz blöde Frage, aber die bewegt mich seit einigen Tagen und vielleicht kann der Herr Habrunner mir helfen. Wir sollen ja jetzt alle als Bürger und als Gasverbraucher diese Umlage bezahlen von 2,4 whatever Cent. Und die soll ja an die Einkäufer gehen, also an Firmen, die auf dem Weltmarkt Energie kaufen. Wenn die abgefedert werden, verringert sich auch für Sie in der Kette dann der Einkaufspreis? Also hat es eine Wirkung, hat das eine Kettenwirkung? Ich habe das nirgendwo bisher gelesen, aber vielleicht habe ich auch nicht gründlich geguckt und vielleicht können Sie mir da weiterhelfen.
Also sind 2,41 Cent pro Kilowattstunde, das ist schon eine Hausnummer. Und im Endeffekt ist diese Umlage dafür gedacht, dass ein paar von den wirklich großen Importeuren, das ist zum Beispiel diese immer wieder genannte Firma Uniper, um die vor, weil sie wirklich für extrem hohe Preise einkaufen mussten, um überhaupt die Versorgung sicherzustellen, um denen im Endeffekt über die Runden zu helfen, dass die nicht, mit Verlaub gesagt, vor die Hunde gehen. Dafür ist diese Umlage ganz grob formuliert gedacht. Die können dadurch aber dann nicht die Preise reduzieren und an uns weitergeben, sondern die reduzierten Preise dann eben nicht an uns weitergeben, sondern die hohen Preise sind ja trotzdem bezahlt worden. Und diese paar großen Importeure, von denen wir hier immer sprechen, die benötigen dieses Geld aus der Umlage, um im Endeffekt weiter existieren und weiter arbeiten zu können. Also von diesen 2,41%, um es so deutlich zu formulieren, die Belkaf profitiert davon nicht.
Und wir als Verbraucher auch nicht, das heißt nur indirekt, indem wir eben halt etwas größere Versorgungssicherheit haben, weil das hat der Herr Steine ganz am Anfang auch gesagt, diese Gefahr, die droht uns ja theoretisch zumindest nach wie vor auch noch. Frau Hensch, wenn Sie das Mikrofon gerade aufhaben oder aufhatten, würde ich Sie gerne auch zum Schluss jetzt nochmal fragen, die Frage, die ich an Herrn Stein gestellt habe. Was können die starken Schultern in dieser Gesellschaft finanziell, aber auch von der engagierten Seite her, tatsächlich jetzt schon machen, um Härten vielleicht abzufedern? Es gibt da ja so ein paar Aktionen wie die von der Tafel, Kauf 2, Spende 1 oder solche Sachen. Das wirkt aber manchmal noch so ein bisschen klein-klein und etwas hilflos. Gibt es da andere Möglichkeiten?
Ja, andere Möglichkeiten, glaube ich, gibt es hauptsächlich in Einzelfällen, die groß, ne, also die Sorge, die ich habe, es ist so großflächig, dass Menschen in Not kommen, dass wir solche Spendenaufkommen im bisherigen System nicht haben. In Einzelfällen werden wir das können. Was wir vielleicht machen können, ist Lobbyarbeit zu machen. Lobbyarbeit für diese Themen, die Herr Stein vorhin benannt hat, dass wir zusammenstehen sollen. Ne, und ob es jetzt so weit geht, also man unterhält sich ja, ich unterhalte mich genauso wie Sie in verschiedenen Kreisen, Und kann man manchmal, Kirchengemeinden haben das hier und da ja schon gemacht, dass sie sagen, wir heizen nur eine Kirche, einen Gesellschaftsraum und wechseln uns ab. Das kann nochmal Strompreise senken, Stromverbrauch senken oder Gasverbrauch senken. Aber das Wichtige ist vielleicht, dass relevante Kreise vom Sportverein über Kirchen, über politische Parteien deutlich machen, dieses Zusammenstehen ist wichtig und jetzt nicht auseinanderzubrechen. Das haben wir bisher noch nicht angegangen, ehrlich gesagt. Mhm. Also in öffentlichen Äußerungen, in kleineren und mittleren Formaten. So ist das vielleicht etwas, was wir noch machen können.
Ja, danke. Herr Stein, das letzte Wort haben Sie, vielleicht unter der Fragestellung, weniger reden, mehr machen. Was haben Sie aus dieser Rederunde mitgenommen? Was werden Sie morgen anders oder zusätzlich machen?
Ich würde gern an das, was Frau Hensch gesagt hat, anknüpfen. Ich bin andersrum formuliert. Das, worüber wir uns jetzt ausgetauscht haben und was uns sehr besorgt und beschäftigt, das wäre ja theoretisch vermeidbar. Das wäre theoretisch vermeidbar, wenn wir den Weg gegangen wären, den ich als schäbig und charakterlos empfunden hätte, nämlich Putin zu sagen, mach, was du willst, Hauptsache das Gas kommt, Hauptsache unser Wohlstand bleibt so, wie er ist. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Und ich bin sehr stolz auf unser Land und auf alle, die Verantwortung tragen und auch auf viele, viele Menschen, die ich persönlich kenne, dass wir gemeinsam diesen Weg nicht gehen, weil wir haben uns für den schweren, harten, aber menschlich anständigen und richtigen Weg entschieden, der Ukraine zur Seite zu stehen, auch im Bewusstsein, dass wir darunter ökonomisch leiden werden, und zwar, wie wir sehen, massiv. Und ich betrachte es als unsere große gemeinsame Aufgabe, alles dafür zu tun, dass diese gemeinsame Einschätzung, diese Position in unserer Gesellschaft, in unserem Land nach wie vor von den allermeisten Menschen, man kann nie alle erreichen, aber von der großen, großen Mehrheit nicht nur grummelnd ertragen, sondern aus Überzeugung unterstützt wird. Und das hat die Frau Henscher gerade auch, so habe ich es jedenfalls verstanden, gesagt, dafür müssen wir eine Menge tun. Wir müssen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern klar machen, dass wir einen richtigen Weg gehen, dass wir deswegen auch große Einbußen erleiden werden. Der Begriff der Wohlstandsverluste, der ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, der ist ja real und berechtigt. Und dass es trotzdem richtig ist, dass wir uns als Land und als Gesellschaft so verhalten, wie wir es tun. Und das kriegt man nur hin in ganz, ganz vielen Gesprächen. Und zu diesen vielen Gesprächen wird auch jetzt auch am kommenden Wochenende gehören, dass wir vielen Menschen berichten, was in Butscha passiert ist. Unsere Gäste werden vor Ort sein. Das gehört alles zusammen. Ich bin stolz auf unser Land und ich bin der Meinung, wir haben die gemeinsame Aufgabe, den Menschen immer wieder zu verdeutlichen, dass das, was hier passiert, unvermeidliche Folge einer richtigen politischen Entscheidung ist, nämlich der Ukraine zur Seite zu stehen.
Herzlichen Dank, Herr Stein, für dieses Schlusswort. Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben, weil ich glaube, das sind vor allen Dingen diejenigen, die diese Gesellschaft, also nicht, es sind nicht vor allen Dingen, sondern es sind einige von den vielen, die diese Gesellschaft tragen. Von daher großen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.